der Predigt passen. Mein Thema ist heute Gott sehen. In dem einen Lied hieß es: Mein Blick ruht auf dem Herrn der Ewigkeit. Ist das schön, wenn der Blick auf dem ruht, der unumstößlich ist. Er ist Herr über aller Dunkelheit. Ich glaube, wenn wir momentan in die Nachrichten gucken, in die Zeitung lesen oder Social Media und Internet aufschlagen, da haben wir viel Dunkelheit. Da brauchen wir gar nicht weit zu gehen. Krise über Krise und irgendwie macht es uns Angst. Und da ist einer, der über allem steht. Und etwas, was mir gefallen hat, weil es von Erkenntnis spricht: Mein Jesus, mein Retter, keiner ist wie du. Das heißt Erkenntnis, das heißt Gott sehen, Gott erkennen, mit Gott leben. Eigentlich könnte ich jetzt Feierabend machen. Aber ich will euch mitnehmen in das, was mich bewegt hat. Und lasst euch so ein bisschen hineinschauen in uns als Familie, was uns getragen und was uns bewegt hat und wie ich das alles in eine Predigt gepackt habe. Gott sehen. Und ich glaube, wir tun uns manchmal schwer damit, Gott in unserem Alltag zu sehen. Und sehen, ja, das wäre jetzt etwas schlechter, weil ihr seid alle sehr unscharf. Hier vorne, das sehe ich noch. Mein Text sehe ich auch noch. Aber der Rest ist jetzt ziemlich unscharf. Also wisst ihr, warum ich so ein Nasenfahrrad trage? Weil auf einmal seid ihr wieder alle sehr scharf und ich kann euch alle erkennen. Und unser Sohn Niklas, der mittlerweile 21 Jahre alt ist und in Berlin momentan sich aufhält, der hatte von Geburt auf einen Schielfehler. Das heißt, er hat nicht gerade geguckt. Das wurde rechtzeitig erkannt. Er wurde immer wieder untersucht und gemacht und irgendwann hat man gesagt, das müssen wir operieren. Und dann sind wir nach Gießen und die Uniklinik, die hat das auch immer so zwischendrin untersucht und dann hieß es, jawohl, wir operieren und dann wird das. So, das war dann im Juni 2007, als Niklas in der Universitätsklinik in Gießen operiert worden ist. Ja, dieser Eingriff wurde jetzt nicht von der Krankenschwester auf der Station gemacht, sondern von ausgebildetem Fachpersonal. Fachärzte, die sich mit der Thematik beschäftigt haben, die wussten, was sie machen, die wussten, wie sie es machen und die eigentlich auch wussten, was da rauskommen sollte, nachdem sie es gemacht haben. Und es hieß, naja, wir machen das mal, aber das müsste vielleicht nachjustiert werden. Als schreiben wir 2022, es ist bis jetzt nicht nachpositioniert worden operativ, es geht alles mit Brille, also alles gut. Die Ärzte waren also nötig, damit er wieder richtig sehen konnte. Und das ist schon eine tolle Sache, wenn menschliches Geschick und Wissen die Sehkraft wiederherstellt und so ein oder andere Fehler behoben werden können. Nicht immer braucht man dazu eine Operation, da helfen Brillen, da helfen Kontaktlinsen und man sieht wieder, was in der Welt passiert. Vielleicht ist auch mal ganz gut, wenn man sie abnimmt, dass man nicht immer alles sieht, was in der Welt passiert. Aber wir brauchen diese Nasenfahrräder, um uns zurechtzufinden in unserer Umwelt. Damit der Blick wieder klar wird und wenn die Brille dann dreckig ist, dann kriegt sie auch mal ein Ultraschallbad, damit man die Sache wieder sieht. Und man putzt sie regelmäßig, damit man den Durchblick behält. Doch manchmal hilft das Brillenputzen einfach nicht. Da ist der Schmutz schon ein bisschen stärker, da muss man ein bisschen stärker dran gehen. Gerade so die Handwerker unter uns, die dann das ein oder andere machen und dann ein paar Sägespäne drauf sind und der ein oder andere Schweiß dann noch drauf kommt, dann ist es schon ein bisschen arbeitsintensiv, den Blick zu behalten. Aber wie sieht es denn in unserem Leben aus? Haben wir da immer den klaren Durchblick? Erkennen wir immer alles? Wissen wir, wo es lang geht? Haben wir da den totalen Durchblick? Ich denke, es gibt immer wieder Dinge, die unseren Blickwinkel beeinflussen. Blickwinkel auf Gemeinde, Blickwinkel auf unsere Gesellschaft, Blickwinkel auf unseren Nachbar. Vielleicht, weil uns das ein oder andere nicht gefällt. Und manchmal haben wir auch den Blick zu Gott so ein bisschen verloren. Geht einfach unter in unserem Alltag. Da wünsche ich mir so eine Begegnung mit Gott, wie sie Mose gehabt hat. Wir lesen in 2. Mose 3. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch mit Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da war die Neugierde schon geweckt, würde ich mal sagen. Ein Dornbusch, der brennt und nicht verbrennt, also da wäre ich auch neugierig. Und Mose sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, und da wäre ich bei Mose, ich will hingehen und dieses wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht brennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihm aus dem Busch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und Gott sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich sehr, Gott anzuschauen. So eine Begegnung würde ich mir manchmal schon wünschen. So, richtig, erlebbar. Nicht lesbar, sondern erlebbar. Gott richtig sehen und hören. Ohne die Nebensächlichkeiten meines Alltags. Ausblenden und fokussiert auf ihn zu schauen. Es ist nicht immer einfach und bedarf mit Sicherheit der einen oder anderen Überwindung, eines besseren Zeitmanagements, um genügend Zeit zu haben. Und vielleicht ist genau das auch mein Problem, dass ich Gott nur eine gewisse Zeit meines Tages zur Verfügung stelle. Besonders schwierig wird es dann noch, wenn Verletzungen durch Mitchristen passiert sind. Bewusste Verletzungen oder unbewusste Verletzungen, die teilweise sehr tief sitzen und die Heilung brauchen. Aber auch da sagt uns die Bibel etwas in 2. Chroniker 20, Vers 12. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Unsere Augen sehen nach dir. Das Volk hatte Angst vor dem mächtigen Kriegsgeschrei um sich rundherum und wusste, dass sie als kleines Heer keine Kraft gegen dieses Große haben. Das Volk Israel hat Angst und schreit zu Gott. Unsere Augen sehen auf dich. Heißt aber auch, wir erwarten etwas von dir. Ja, Erwartungen haben wir, glaube ich, viele auch Gott gegenüber. Was alles sein müsste, wie es alles sein soll. Und am besten ist sogar noch, wenn wir ihm die Lösung gleich im Gebet hinterher schieben, damit er sich nicht so viele Gedanken machen muss. Weil wir wissen es ja schon. Ja? Und dann stellen wir fest, dass Gott sagt, ja, ich sehe dein Problem, aber ich habe eine ganz andere Lösung. Und dann kriegen wir eine Lösung, die uns nicht gefällt. Und dann kommt vielleicht die Frage, hat Gott denn mich jetzt da richtig gesehen, richtig verstanden? Und warum hat das eigentlich ganz anders gemacht, wie ich mir es vorgestellt habe? Schauen wir doch mal, was Hiob machte in der Situation, wo er ganz am Boden zerschlagen war. In Hiob 19, die Verse 26 und 27 lesen wir von einem ganz stark überzeugten Mann Gottes, der sich in der Gegenwart Gottes absolut bewusst war, trotz all seiner Trübsal. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Nun muss es uns nicht erst so gehen wie Hiob, um diesen Satz auszusprechen. Gott zu sehen, trotz all unserer Anfechtung. Wer die Geschichte von Hiob kennt, weiß, dass ihm oft geraten worden ist, sag doch diesem Gott ab. Du siehst doch, wie es dir geht. Und Hiob bleibt standhaft und hält an seinem Gott fest. Danach sehnt sich mein Herz und meine Brust, dass ich diesen Gott sehe, auf den ich geglaubt und gehofft habe. Ich habe keine Antwort darauf, wie ich in der Situation, wie ich Hiob gehandelt hätte. Ob ich an diesem Gott festgehalten hätte, wenn alle sagen, du siehst doch, was rausgekommen ist. Du siehst doch, was passiert ist. Hiob hielt fest dran. Das ist für mich auch so ein Punkt zu sagen, selbst wenn ich Gott nicht sehe, nicht spüre, nicht erfahre, weiß ich, er ist da. Wir haben es gesungen, er ist Mensch geworden, hat den Thron verlassen, ist Mensch geworden. Und es ist nicht so, dass Gott mich nicht sieht, sondern ich ihn nicht sehe. Er kennt mich wohl und guckt auf mich und guckt auch nach mir und umsorgt mich wahrscheinlich, ohne dass ich es richtig begreife, weil mein Blick getrübt ist, weil meine Brille komplett dreckig ist. Was auch immer sich auf diese Brille, auf den Blick zu Gott, zu Jesus, sich dazwischen gestellt hat, ich sehe es manchmal gar nicht. Jesus selbst spricht von sich, und Johannes hat es im 11. Kapitel in Vers 40 niedergeschrieben, was wir sehen werden, wenn wir glauben. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Das ist das Ziel, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Aber ich möchte Gottes Herrlichkeit auch hier erleben dürfen. In meinem Jetzt, im Jahr 2022, mitten in allen Krisen, mitten in diesem Krieg, will ich Gottes Herrlichkeit und seine Gegenwart spüren und erleben dürfen. Das weiß ich, dass er da ist. Ich weiß, dass er diesen Wunsch kennt und dass er da eine Antwort drauf bringt. Und vielleicht bin ich wie dieser Petrus, der auch versucht, Gott nahe zu sein, ein unheimliches Empfinden hat, Gott nahe zu sein. Ich habe diese Geschichte des singenden Petrus mit eingebaut. Ich will sie euch gar nicht vorlesen, sondern will sie euch versuchen zu erzählen und mitzunehmen, was mich dazu betrieben hat, sie mit reinzunehmen in meine Predigt. Die Jünger sind mit dem Boot auf dem See Genezareth unterwegs. Jesus ist zurückgeblieben. Das Wetter war nicht gerade besonders schön. Sie waren am Rudern und waren mit Sicherheit ins Gespräch vertieft. Sie haben alle Angst, obwohl sie erfahrene Fischer waren. Jeder tat sein Bestes. Und dann kommt da eine Gestalt übers Wasser gelaufen. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn als erfahrener Fischer, der den See kennt, irgendjemand übers Wasser gelaufen kommt. Böse Zungen behaupten, ja, Jesus hat gewusst, wo die Steine liegen. Ich glaube daran nicht, dass der wusste, wo die Steine liegen, sondern ich denke, das hat den noch mehr Angst gemacht. Wer kommt da? Was kommt da? Ich kann mir nicht vorstellen, was ich gedacht hätte, als da jemand übers Wasser läuft, wo jeder weiß, ein Schritt aufs Wasser und du gehst unter. Und das kann gar nicht sein. Das widerspricht sämtlicher Logik. Das gab es noch nie, das wird es auch nie wieder geben. Das gibt es einfach nicht. Dann noch dunkel. Man erkennt auch nichts. Da kommt irgendwas. Und Jesus ahnte aber genau das, was seine Jünger dachten. Und er gab sich ihnen zu erkennen. Und der Erste, der sich berappelte, war dieser Petrus. Ha, Mensch, Jesus läuft übers Wasser. hey, ich hab's kapiert. Und was macht er? Er will das auch. Total fasziniert, dass Jesus übers Wasser läuft, sagt er, das will ich auch. Er weiß genau, dass es eigentlich blöd ist und dass er das ja eigentlich gar nicht kann. Aber er macht's. Er macht es. Jesus gibt ihm die Anweisung. Petrus setzt sie um, steigt aus dem Boot. Bumm. Ende erster Akt. Petrus hat Jesus erkannt, hat der Stimme Jesus gehorcht, ist ausgestiegen, hat das Wagnis eingegangen, auf dem Wasser zu gehen. Bisher keine Fragen, alles gut. Richtige Begeisterung bei Petrus, ich schaff das. Und dann habe ich mich gefragt, was hat ihn dazu geführt, dass das Wasser dann doch langsam bis zum Hals stand. Irgendwas hat dann nicht mehr geklappt. Petrus geht unter. Ja, vielleicht hat er dann auch versucht zu schwimmen, um gegen die Wellen anzukommen, wie auch immer. Wir lesen auf jeden Fall, dass Jesus ihm dann hilft und sie beide ins Boot einsteigen. Ich habe mich gefragt, was hat wohl Petrus zum Sinken gebracht? Weil ich mir diesen Petrus so angucke und sage, so ist es mit meinem Glaubensleben ja auch. Ich habe Jesus erkannt. Ich habe sein Wort gehorcht. Ich folge ihm nach. Und trotzdem kommt irgendeine Welle, die mich runterreißt. Bumm. Das Wasser steigt so langsam bis zum Hals. Ja, da musst du den Kopf immer höher nehmen, damit es nicht reinläuft. Aber es macht doch was. Was war der ausschlaggebende Punkt? Das habe ich mich gefragt. Und natürlich unter dem Begriff Gott sehen gab es für mich eigentlich nur eine Sache. Petrus hat Jesus aus dem Blick verloren. Vielleicht, weil gerade eine Wolke über den Mond gegangen ist und das letzte Stück Licht weggenommen hat. Vielleicht aber auch, weil eine Welle gekommen ist. Oder einfach, weil der bewusst geworden ist, Hilfe, ich stehe auf dem Wasser. Hilfe, das geht gar nicht. Das kann ich doch als Mensch gar nicht. Angst, verlorener Sichtkontakt, Einflüsse der Umwelt haben dazu geführt, dass Petrus sinken gegangen ist, untergegangen. Ist es nicht auch genau der Punkt, der uns zum Sinken bringt in unserem Alltag? Hilfe, ich habe mich auf was eingelassen, was ich nicht mehr in die Füße kriege. Hilfe, ich habe den Blick zu Gott verloren. Ich habe den Blick auf Jesus verloren. Irgendwas hat sich dazwischen gestellt. Der Kontakt ist weg. Ja, für alle WLAN-Nutzer, du hast keinen Empfang mehr. Du hast nicht 4G oder 5G, sondern 3E oder was weiß ich. Oder bist im Funkloch. Nichts geht mehr. Ja, und da ist die Navigation dann auch weg, weil der nutzt auch nicht Google Maps oder sonst irgendwas. Du stehst einfach im Nichts. Und dann ist alles weg. Und dann kommt die Angst, dann kommt die Unsicherheit und das ist die Chance des Gegners Gottes, dich ganz zu kriegen. Ja, Petrus ging unter und Jesus hat ihn wieder hochgehoben. Und das macht Gott auch heute noch, wenn du untergehst. Dass er dich wieder raushilft, dass er dir wieder wegkommt. Petrus war doch der Mutige. Und trotzdem ist es ihm passiert. Petrus hat den Blickkontakt verloren und die Zuversicht war weg. Er hat im wahrsten Sinn des Wortes den Boden unter den Füßen verloren. Und trotzdem kommt Jesus rechtzeitig, damit er nicht absäuft, und rettet ihn, hilft ihn aus der Klemme und setzt ihn ins Boot. Ja, vielleicht ist auch das genau das, was wir manchmal brauchen. Dass wir unsere Hilflosigkeit, unsere Planlosigkeit, unsere Ausweglosigkeit diesem Gott schildern dürfen. Damit wir Gott wieder neu sehen und erkennen können. Eben war sich Petrus nur sicher, dass das der richtige Weg ist. Die richtige Entscheidung, aufs Wasser zu gehen, trotz aller Widerstände. Trotz aller Wirren des Alltages will ich den Weg mit Jesus gehen. Und dann hat er den Blickkontakt verloren. Mir wächst der Alltag über den Kopf. Ich verliere den Boden unter den Füßen. Ich komme ins Trudeln und brauche eigentlich nur noch Hilfe. Nach unseren heutigen Maßstäben kommt Gottes Hilfe vielleicht zu spät. Es braucht so lang. Und dann ist es vielleicht auch so, dass die Lösung, die Jesus uns, Gott uns anbietet, nicht mit dem übereinstimmen, wie wir es ihm doch im Gebet vorgegeben haben. Ja, nun kam bei Petrus auch nicht das große Rettungsboot und warmer Tee und warme Decken und mit Eiltempo, volle Leistung, volle Kraft voraus, ging es mit dem Motorboot ans rettende Ufer. Nein, es ging im Sturm auf ein Boot, wo es kalt war, immer noch eklig und keine warmen Decken, kein warmer Tee, kein gar nichts. Punkt. So hat er sich die Rettungsaktion nicht vorgestellt. Ich auch nicht. Wenn, dann schon richtig. Nein, da kommt das Ruderboot. Da ist es noch kalt. Da gibt es keinen Tee. Aber Jesus ist da. Das ist der Unterschied. Ich überlasse dir zu überlegen, was du lieber hättest. Ein großes SAR-Rettungsboot oder Jesus im Boot. Das darfst du entscheiden. Ich würde wahrscheinlich das Ruderboot nehmen, keine Decke. Aber ein Gespräch mit Jesus im Kahn, das stelle ich mir super toll vor. Jesus greift ein. Vielleicht nicht nach unserem Zeitplan. Vielleicht auch nicht so, wie wir es uns vorstellen. Aber er kommt nicht zu spät. Und vielleicht habe ich da auch schon ganz andere Pläne. Weil Gott einfach zu langsam ist in unserer heutigen schnellen Zeit. Warum kann der sich nicht an mein Tempo halten? Warum hat er ein anderes Timing? Warum hat er andere Lösungen? Vielleicht, weil er uns zeigen will, dass er ganz anders zu erkennen ist. Gott möchte uns lehren und begreifbar machen, den Blick auf ihn zu werfen. Und dazu möchte er uns noch lernen, den Blick so zu sehen, wie er ihn sich wünscht und nicht so, wie wir ihn uns wünschen. Ich komme zurück auf meine Eingangsgeschichte mit meinem Sohn und sage, zur Berichtigung des Schielwinkels war Fachpersonal vonnöten. Da habe ich mich als gelernter Bankkaufmann nicht dran gemacht und habe das Rappell genommen, um die Operation selbst auszuführen. Das wäre mit Sicherheit nicht gut gegangen. Zu wissen, dass da Fachpersonal ist, das sich um mein Leben kümmert, dass Jesus der ist, der sich um mein Leben kümmert mit seiner Sichtweise, der soll mir doch bitte helfen, dass ich meine Brille und meinen Blick auf ihn richte. Vielleicht brauche ich den ein oder anderen Schubser, um Jesus Christus wieder neu in meinem Leben zu erkennen und zu sehen. Vielleicht ist dieser Gottesdienst heute dazu da, dass du mal deinen Blick überlegst, wie schaue ich auf Gott? Oder wie ist Gott mir begegnet? Vielleicht ist aber auch einfach so eine Nebelwand davor. Gut, wir haben Hochsommer, da ist Nebel nicht so, aber wenn ich, Richard würde sagen, aus dem Odenwald, langsam Richtung Erzhausen fahre und das Wetter ein bisschen blöd ist, dann ist in den Gerspenzauen Nebel. Ich kenne alles, ich weiß das, ich lebe da lang genug. Und trotzdem ist es so eine Sache, wo man sagt, ja, Da hinten ist jetzt Reinheim, da hinten ist das und das. Man sieht es nicht, aber man weiß es. Und ich denke, das passiert in unserem Leben auch, dass sich Nebelwände und nicht nur ein einfacher Nebelfilm, sondern eine richtige Nebelwand dagegen setzt. Und man dann was nicht so sieht. Und das auch gar nicht so sehen will. So eine Berichtigung des Sehwinkels, das ist schmerzhaft. Bei einer Operation, da muss dann betäubt werden, alles steril sein. Dann fangen die Fachärzte an zu arbeiten. Und dann leidet man an den Nachwehen so einer Operation. Der eine länger, der andere kürzer. Und trotzdem ist es wichtig, dass man sich dieser Operation unterzieht, um den richtigen Blick zu bekommen. Den Blick auf Gott, vielleicht auch den Blick wieder auf sich selbst und auf sein eigenes Blickwinkel, den man auf Gott hat. Ich habe versucht, mit meinen Bibelstellen euch so ein bisschen mitzunehmen, wie Menschen der Bibel Gott begegnet sind, was sie gesehen und erlebt haben. Und trotzdem wird jeder von euch seine eigene Geschichte schreiben, wie er Gott sieht. Vielleicht momentan auch gar nicht sieht. Dann hoffe ich, dass ich dich ermutigt habe, die Brille zu putzen, deinen Blickwinkel zu überdenken und ihm neu zu begegnen, auch zu sagen, Herr, ja, ich brauche einen neuen Blick auf dich. Wir brauchen Gottes Nähe, seine Güte, sein Dasein, sein Nahesein. Und es ist nicht Gott, der sich uns zurückzieht oder der uns nicht sieht, sondern wir sind es, die Gott manchmal nicht sehen. Von einem lieben Menschen habe ich euch noch eine Geschichte mitgebracht. Die hat er überschrieben mit dem Wort Brille. Und ich dachte, das passt ganz gut. Es hatte mit Schwierigkeiten beim Lesen angefangen. Irgendwie war der Arm zu kurz geworden. Das bestätigte schließlich auch der Augenarzt. Also nicht die Augen sind schlecht, sondern die Arme sind zu kurz. Eine Krankheit bescheinigte er nicht, aber eine durch das Alter bedingte Sehschwäche. Eine Lesehilfe brachte Hilfe. Eine Lesebrille brachte Hilfe. Klar und deutlich standen die Buchstaben wieder vor Augen. Die nachlassende Sehkraft wird oft nicht registriert. Wir bemerken kaum die minimalen Veränderungen im Sehfeld oder bei der Sehschärfe. Ich merke es immer dann, wenn die Ortsschilder und die Hinweisschilder immer kleiner werden. Die machen dann einfach kleinere Schriften drauf. Das finde ich sehr ärgerlich, weil ich brauchte eine neue Brille. Und wenn ich die habe, dann haben die auch die Schilder wieder ausgewechselt. Ich lese die wieder viel früher. Das ist richtig ärgerlich. Und ich glaube, so ging es dem auch. Erst wenn beim Lesen die Buchstaben verschwimmen oder im Straßenverkehr der vorausfahrende Wagen zu spät gesichtet wird, kommt die Erkenntnis, die Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Der Facharzt oder der Optiker stellen mit ihren Geräten fest, was sich verändert hat. Die Sehgeräte sorgen sich in der Regel rasch eine gute Sicht. Nach präzisen Messwerten wird dann die Brille gefertigt. Alle Brillenträger haben das Prozedere schon hinter sich. Die keine Brille tragen, hoffe ich, dass sie nie dieses Prozedere über sich ergehen lassen müssen und sie trotzdem immer einen warmen, klaren Blick haben. Und jetzt kann es sein, dass ich auch in unserem Leben und im Umgang mit anderen kleinen Veränderungen einschleichen. Mit der Ehrlichkeit wird es nicht mehr so genau genommen. Lügen sind für den Notfall, aber der Notfall kommt täglich, meinen manche. Und schließlich sind wir nicht alles kleine Sünderlein. Doch mit dieser Haltung kommt zunehmend die Unschärfe in unser Leben. Ein Mann der Bibel wendet sich an Gott und bittet um Klarheit. Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, denn ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei einem, der sich an deinen Namen fürchte. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Gottes Gebote wollen unseren Blick schärfen. Gottes Wort wird unseren Durchblick verbessern. Und ich hoffe, ich konnte euch heute mit meiner Predigt ein bisschen neu Gott sehen und ersehen und erkennen lassen. Ich möchte noch beten mit uns. Herr, ich danke dir, dass du ein fester, gleichbleibender Gott bist, der sich nicht nach unseren Wünschen und nach den Eindrücken dieser Welt verändert, der seit Jahrtausenden der gleiche ist und trotzdem up to date. Herr, der alle Entwicklung sieht und kennt und trotzdem alles behält und wahrhaftig bleibt. Der Fels, auf dem wir unseren Glauben bauen. Herr, und der du uns so liebst und diese Erde gekommen bist, um für uns den Weg frei zu machen. Du bist es, der uns sieht jeden Tag, jede Sekunde, jeden Ecke unseres Lebens kennt. Herr, hilf uns, dass wir dich erneu erkennen und erleben werden. Dass du unsere Brillen und unseren Blick schärfst. Dass du den Nebel und den Dreck aus unserem Leben rausnimmst, dass wir dich erkennen und sehen dürfen. Herr, dass wir nicht im Dunkeln rumlaufen und es stoßen und Anstoß nehmen, sondern dass wir dein helles Licht sehen. Und in diesem sonnigen Tag heute, lass uns das einfach auch wahrnehmen und in diesem Tag auch erkennen, wie wunderbar hell es ist, wenn wir alles erkennen können. So wollen wir auch dich neu in unserem Leben erkennen, sehen, Gott sehen, dich sehen in unserem Alltag, dich sehen in unseren Situationen, der jeder Einzelne persönlich steckt. Aber dich auch sehen in dieser Gemeinde, in der Situation, die in dieser Gemeinde steht, Herr. Dass du auch da den Blick richtig zeigst, Herr. Du bist der Mittelpunkt. Du bist der, der uns alle sieht. Gib, dass wir dich auch so sehen, wie du bist. Dass wir nicht unseren Vorstellungen und Wahnen folgen, sondern dir, dem lebendigen Gott. Dazu segne du uns und dazu verändere du uns. Gib uns den richtigen Blick auf dich, damit wir gestärkt in unsere Welt gehen können, in der der Blick auf dich immer wieder neu niedergemacht wird, verdunkelt wird und neue Nebel aufziehen. Lass uns dich immer wieder erkennen, dass du der bist, der den richtigen Blick hat. Und lass uns dich richtig erkennen. Ändere unseren Blick auf dich hin, Herr. Amen.